Manchmal, da frage ich mich, ob wir die letzte Generation sind, die überhaupt noch Briefe schreiben. Wir schreiben auch nicht mehr so viele Briefe, doch ich kann von mir aus sagen, ich kenne es noch, eine Brieffreundschaft zu haben. Heute werden E-Mails geschrieben oder auf dem Smartphone Kurznachrichten. Zur Zeit des Apostel Paulus waren Briefe auch etwas Besonderes, wie vielleicht für unsere Kinder. Denn nicht jeder von ihnen konnte schreiben, also zur Zeit des Apostel Paulus. Und auch das Überbringen der Briefe war damals ganz anders wie jetzt. Wenn wir einen Brief haben, dann gehen wir zum Briefkasten von der Post, wir werfen ihn rein. Jeden Tag, außer Sonntag, wird der Briefkasten einmal oder zweimal geleert. Es gibt noch irgendeinen, der hat eine Spätleerung. Der Brief wird irgendwann mal abgeholt. Und zwei Tage später hat der Brief ein anderes Kontinent oder ein anderes Land erreicht. Damals ging das Überbringen von Briefen Wochen, sogar Monate. Und die Reise selber, um den Brief zu überbringen, war auch nicht einfach und ungefährlich. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief von einem Ende des Römischen Reiches bis an das andere Ende des Römischen Reiches. Und er wird überbracht. Es ist der Kolosserbrief, von dem ich rede. Und wenn wir das ganze Neue Testament anschauen, wenn wir speziell auf die Briefe vom Apostel Paulus blicken, dann kommt dir vielleicht auch eine Frage. Wie war es Paulus nur möglich, so viele Gemeinden zu unterstützen, obwohl er in der Gefangenschaft war? So vielen Gemeinden war dem Apostel Paulus wichtig. Wie war er da nur in der Lage, jede Gemeinde zu helfen, sie aufzuerbauen? Und vor allem hatte ja jede Gemeinde seine verschiedenen Schwierigkeiten oder Irrlehre oder Kämpfe, mit denen sie zu kämpfen hatten. War vielleicht Paulus ein Superchrist? Eine Art Superheld, bloß im christlichen Bereich? Nein. Er hatte Hilfe. Und am Ende vom Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus nicht einfach nur Grüße, denn da sind wir nämlich heute angelangt in unserem Predigttext oder in unserer Studienreise über den Kolosserbrief. Er gibt uns einen kleinen Einblick über seine Jüngerschaft. Es ist nicht einfach nur eine Liste voller Männer und Frauen, die er da erwähnt. Es sind Menschen, die Paulus unterstützen, die Paulus beistehen, die ihm helfen und die sogar ihren eigenen Dienst für Gott haben. Und so ist es auch bei uns. Jeder von uns hat eine Art Jüngerschaft am Werk Gottes. Ja, jeder wird erbaut, ermutigt von dem anderen Christen oder ermutigt selber andere Christen im Dienst für Gott. Lasst uns unsere Predigtstelle heute aufschlagen, Kolosserbrief Kapitel 4. Und wir lesen die Verse 7 bis 18. Es ist der letzte Abschnitt im Kolosserbrief. Kolosser, Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. 1332 in unserer Gemeindebibel. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht. Vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Eifer um euch hat, um euch und die in Laodicea und Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nypas und die Gemeinde in seinem Haus. Denn wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Was der Apostel Paulus hier macht, ohne es ausdrücklich zu erwähnen, ist, er nennt uns seine Geschwister im Glauben und zeigt so, wie die Botschaft des Evangeliums sich in ihrem Leben ausgewirkt hat. Gerade in diesem Abschnitt finden wir so viel praktische Theologie. Wir sehen in dem Leben dieser Menschen, wie sich das Wort, das Paulus ihnen verbreitet hat, gewirkt hat. Die Menschen zeigen in ihrem Leben, die Menschen, die Paulus hier erwähnt, zeigen in ihrem Leben oder mit ihrem Leben, wie das Evangelium wirkt. Und ich möchte, dass du siehst, was der Paulus hier lehrt, ohne es überhaupt nochmal zu erwähnen. Es ist die Kraft des Evangeliums, die in den Herzen der Gläubigen die Veränderung bewirkt und die sichtbar ist. Die Kraft, die durch das Wort Gottes kommt, verändert Menschen Stück für Stück, damit sie Christus ähnlicher werden. Ich habe das Thema meiner Predigt heute genannt, die Auswirkungen des Evangeliums. Die Auswirkungen des Evangeliums. Und es ist nicht eine übliche Predigt von mir. Meistens habe ich ja Gliederungspunkte. Ich habe mir schwer getan, die hier zu finden. Und deswegen habe ich einen Punkt und das ist mein Thema, die Auswirkungen des Evangeliums. Und wir sehen verschiedene Beispiele, die Paulus nennt, die wir anschauen werden. Ja, wir beginnen mit Tychikus, den er zuallererst erwähnt. Wir haben gelesen, dass Tychikus ein treuer Diener und Mitknecht im Herrn ist. Doch weißt du auch, dass er ein Beispiel für dich ist? Ein Beispiel dafür, dass du dem Kleinen treu sein kannst? Der Apostel hat Tychikus als Boten geschickt, dass er den Brief an die Kolosse überbringt. Er sollte denen auch erzählen, wie es um Paulus und den anderen steht. Doch nicht nur den Kolosserbrief hat er überbracht, sondern auch den Brief an die Epheser und Philemon. Dort wird er nämlich auch erwähnt. Doch wir wissen noch ein bisschen mehr über diesen Tychikus. Paulus sendet ihn und Artemas nach Kreta, um dort die Aufgabe, die er Titus übergeben hat, zu übernehmen. Das sagt er in Titus 3, Vers 12. Titus hatte nämlich dort auf Kreta die Aufgabe, Älteste in den Gemeinden einzusetzen. Und Paulus zeigt damit, dass er genau das gleiche Vertrauen in Tychikus und Artemas hat, dass sie diese Aufgabe ausführen können. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Tychikus ein Gefährte des Paulus war und er von ihm geschult und zugerüstet wurde, um die Aufgabe am Werk Gottes zu verrichten. Er war nicht einfach nur ein Postbote, der die Briefe überbracht hat, obwohl es vielleicht da begonnen hat. Er war ein Mitknecht im Dienst für den Herrn. Er war ein Helfer und Mitarbeiter am Werk des Herrn. Der zweite Brief von Paulus an Timotheus ist sein letzter Brief, von dem wir wissen. Und dieser schreibt, dass er in seiner zweiten Gefangenschaft in Rom ist oder dass er in einer Gefangenschaft ist. Und aus diesem Brief können wir annehmen, dass Paulus auf sein Gerichtsverfahren wartet und dass er seine Hinrichtung erwartet. In 2. Timotheus 4, Vers 6 lesen wir das zum Beispiel. Und ein paar Verse weiter, in 2. Timotheus 4, Vers 12, da schreibt er, dass er den Tychikus nach Ephesus geschickt hat. Und er hat ihn nicht dahin geschickt, um den Epheserbrief zu überbringen, denn das hat er schon gemacht in seiner ersten Gefangenschaft von Paulus, sondern um dort für die Gemeinde zu sorgen. Der Apostel Paulus, er konnte sich um die Gemeinden in Kolossä, in Ephesus, in Rom, in Thessaloniki kümmern und auch um die Christenleiter dort, obwohl er ein Gefangener war oder auf Reisen war. Und das konnte er nur, weil er Mitarbeiter hatte, ein Mitarbeiter wie zum Beispiel Tychikus. In Vers 8 unseres Predigttextes sagt Paulus weiter, dass Tychikus in der Lage ist, die Herzen der Kolosser zu trösten. Auch das war eine Aufgabe, die er aufgetragen bekommen hat von Paulus. Es wurde eine ganze Gemeinde getröstet durch den Brief von Paulus und er selbst war nicht mal anwesend. Und das durch die Mitarbeiter, die er hatte. Die Mitarbeiter, die genau das gleiche Ziel verfolgen. Die Mitarbeiter, die die Gemeinde gestärkt haben, die Braut Christi zugerüstet und vorbereitet haben. Und bei Tychikus hat es im Kleinen angefangen. Und dann wurde er zu großen Dingen oder zu großen Aufgaben ausgesandt, um Älteste einzusetzen, Gemeinde zu trösten und für sie da zu sein. Vielleicht ist es bei dir so, dass du dich mit der Aufgabe, die du hast in der Gemeinde, vielleicht ist sie auch klein, dich erniedrigt fühlst, du fühlst dich unwohl. Oder du fragst dich, warum habe ich keine Aufgabe in der Gemeinde? Dann kannst du dir den Kolosserbrief zur Hand nehmen und dich daran erinnern, wie Tychikus war. Dann nimm dir ihn als Vorbild für deine Aufgabe, für deinen Bereich. Suche in den kleinen Dingen treu zu sein, um dich für große Aufgaben vorzubereiten. Darin ist er uns ein Vorbild. Weiter lesen wir in Vers 9 unseres Predigttextes. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Weißt du noch, wer Onesimus ist? Es war der entlaufene Sklave von Philemon. Paulus schickt ihn mit dem Tychikus auf und lässt ihn den Brief, den Kolosserbrief und den Philemonbrief überreichen. Er schickt ihn also zurück zu Philemon. Und im Philemonbrief, den haben wir auch betrachtet zusammen, da spricht er über diesen Onesimus und dort sagt er, dass Onesimus ein Kind des Paulus im Glauben ist. Sein Name, der unnütz bedeutet, war ein unnützer Knecht und ist dir jetzt nützlich, schreibt Paulus an den Philemon in diesem Brief. Und wenn wir die Geschichte von Onesimus betrachten, dann sehen wir Gottes allmächtige Vorsehung. Wir sehen die Gnade Gottes, die so schön zum Vorschein kommt in dieser Geschichte. Wenn wir kurz zusammenfassen, den Philemonbrief, er war ein Sklave von Philemon und haut ab. Er läuft nach Rom, weil er denkt, dass er dort untertauchen kann. Dort lässt ihn Gott auf Paulus stoßen. Und durch die Botschaft von Paulus, viele nehmen an, dass Paulus gar nicht öffentlich gepredigt hat, weil er Hausarrest hatte und deswegen die sich irgendwie im Haus des Paulus begegnet sind. Und durch die Botschaft von Paulus ist er zum Glauben gekommen. Deswegen schreibt Paulus, er ist ein Kind im Glauben von ihm. Und Paulus schreibt in diesem Brief, er möchte Onesimus gerne behalten, doch er weiß, dass er noch etwas offen hat bei Philemon. Und so muss er ihn zurückschicken, um alles richtig zu stellen zwischen seinem Herrn. Ein Sünder, der von einer Gemeinde abhaut, in den Christen sind, trifft einen Christen in Rom, wird ein Christ. Onesimus ist uns hier als Beispiel für die rettende Kraft des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht nur dazu da, dass wir Christen zugerüstet werden, unsere Heiligung. Im Evangelium werden auch Menschen von ihrer Sünde überführt. Sie werden von dem Gericht über die Sünder konfrontiert. Sie werden mit dem Erlösungswerk Jesu Christi konfrontiert und durch die Gnade Gottes überführt. Genau das ist bei Onesimus passiert. Das ist auch, was heute unter den Sündern passiert. Onesimus erinnert uns immer aufs Neue, was die Gnade Gottes bewirkt. Und wenn wir darauf blicken, dass wir errettete Sünder sind, wie Onesimus, dann füllt sich doch unser Herz mit Dank. Nichts haben wir dazu beigetragen, dass wir errettet sind. Nichts haben wir vor Gott gebracht, dass er uns angenehm vor ihm macht. Allein seine Gnade, das wir gesungen haben, das Lied, genügt. Und so sollten wir jeden Tag voll Dankbarkeit vor Gott kommen und ihn allein anbeten. Er hat uns, als wir noch Sünder waren, durch Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht. Und Onesimus ist uns dafür ein Beispiel. Wenn du dir die nächsten Verse anschaust, die Verse 10 bis 11, dann ist es für uns nichts Besonderes. Paulus erwähnt drei jüdische Christen und er erwähnt in den nächsten Versen drei heidnische Christen. Doch zur damaligen Zeit war das ein Problem. Wenn also ein Heide diesen Abschnitt gelesen hat oder ein Jude, dann waren sie überrascht, dass Paulus umgeben ist von Juden und Heiden, die im gleichen Raum sind, ja und dann auch noch Freunde. Diese Menschen arbeiten zusammen am Werk Gottes. Sie akzeptieren sich als Brüder, sie unterstützen sich im Herrn. In diesen zwei Versen sehen wir die Auswirkung des Evangeliums, die nicht nur Menschen zurüstet in ihrer Heiligung wie Tychikus, die nicht nur Menschen überführt von ihrer Sünde wie Onesimus, sondern die auch die Mauer zwischen Völker oder Nationalitäten zerbricht. Es gibt im Evangelium keinen Unterschied zwischen den Menschen mit verschiedenen Sozialstatus, Altersgruppen, Nationalitäten. Wir sind in Christus verbunden zu einer Familie. Ist das nicht eine schöne biblische Wahrheit? Jesus selbst sagt, nach dem Erlebnis mit dem reichen Jüngling zu seinen Jüngern, wir lesen in Markus 10, Vers 29 bis 30, Jesus antwortete und sprach, Markus 10, 29 bis 30, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. In deiner Nachfolge als Christ bekommst du in dieser Welt neue Brüder, neue Schwestern, neue Mütter, neue Väter. Und Jesus bezieht sich hier auf diese geistliche Familie. Du hast als Kind Gottes weitere Geschwister. Überall, wo du hinkommst, wo es Gemeinden gibt, den wahren Gott anbeten, dort beten Geschwister, dort beten Familien Gott an. Sie bringen ihn dem Lobpreis. Das ist die Wahrheit des Evangeliums in diesen letzten Versen des Kolosserbriefs. Völker und Nationen, die getrennt waren, werden durch Christus zu einer Herde, zu einer Familie verbunden. Das Evangelium verbindet uns zu einer Familie. Und egal wie die Familie ist, man liebt immer die Familie. Egal was sie macht, egal was die Brüder oder die Schwestern anstellen, sie bleiben und sind Brüder und Schwestern. Man sorgt sich um sie, man betet für die Familie. Wenn du dich hier in dem Raum umschaust, dann sitzt neben dir nicht nur der Christian und der Peter und der Nico, sondern da sitzen Brüder und Schwestern im Herrn. Wir sind verbunden durch das Evangelium zu einer Familie. Als ich noch ein Kind war, da habe ich auch das ein oder andere Mal etwas angestellt. Doch ich war nicht immer nur alleine daran beteiligt. Und wenn ich dann mit meinen Brüdern oder mit meinen Freunden etwas angestellt habe, zu Hause und in der Schule, und wir wurden dabei erwischt, dann wussten wir ganz genau, es gibt Ärger. Und wir haben uns dann darauf vorbereitet, dass wir Ärger bekommen von den Lehrern oder von unseren Eltern. Und so haben wir uns gesagt, komm, wir gehen gemeinsam hin, wir sagen, wir waren alle daran beteiligt, dann wird die Strafe vielleicht aufgeteilt. Und als der Moment kam, ist der eine oder andere abgehauen. Also stand man alleine da. Und im christlichen Leben ist das manchmal nicht anders. John Bunyan schreibt zum Beispiel in seiner Pilgerreise gleich zu Beginn gibt uns ein schönes Bild. Christ macht sich auf den Weg zur schmalen Pforte mit dieser ganz großen Bürde auf seinem Rücken. Er bricht auf von der Stadt Verderb und geht los. Und aus der Stadt rennt nun stur und willig auf ihm zu, um ihn aufzuhalten. Doch sie schaffen es nicht. Und stur will umkehren und sagt zu willig, komm, wir gehen nach Hause. Aber dieser will nicht mitgehen. Weil das, was Christ, über das, was Christ redet, schön ist für ihn. Und so gehen beide auf dem Weg zur engen Pforte und reden über diese himmlischen Dinge, bis sie dann in den Sumpf der Verzagtheit kommen. Und hier laufen sie eine Weile und reden noch und merken dann, wie sie langsam dreckig werden und Christ durch die schwere Last in diesen Sumpf gedrückt wird. Und dann sagt Willig, ah, Nachbar Christ, wo bist du denn nun? Und Christ antwortet ihm, ich weiß es nicht. Darauf war Willig verärgert und sagte wütend zu seinem Gefährten, ist das etwa die Glückseligkeit, von der du die ganze Zeit erzählt hast? Wenn wir schon zu Anfang so schlecht vorankommen, wie soll dann das Tier von hier aus bis zu Ende der Reise noch weitergehen? Wenn ich nur lebend hier rauskomme, sollst du von mir aus selbst in das herrliche Land gehen und an meiner Stelle allein dort hineingehen. Und Herr Willig befreite sich und ging zurück. Er ließ Christ allein zurück. Und auch Jesus gibt uns zu diesem Bild ein Gleichnis. Dass es Menschen gibt, die vom Wort Gottes hören, es aufnehmen mit Freuden, aber wenn Schwierigkeiten kommen, davon nichts mehr hören wollen. Sie wenden sich ab. Wir lesen das Gleichnis mit diesen vier Ackerböden in Matthäus 13, die Verse 3 bis 9. Und Jesus gibt uns eine Erklärung zu diesem Gleichnis, oder gibt seinen Jüngern eine Erklärung, die wir auch lesen können, in Matthäus 13, von Vers 18 bis 23. Und ich möchte uns nur zwei Verse daraus lesen. Matthäus 13, die Verse 20 bis 21 will ich uns lesen. Matthäus 13, Vers 20 bis 21. Auf dem felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Doch der Aristarchus, den Paulus erwähnt in Vers 10, ist nicht so. Er ist nicht so ein Mensch. Paulus sagt, er ist ein Mitgefangener, weil er mit Paulus im Gefängnis ist. Wir wissen leider nicht, ob er auch verhaftet worden ist wie Paulus oder einfach nur ein ständiger Besucher ist, der sich um Paulus kümmert. Doch wir wissen, dass er immer für Paulus da ist, wenn Paulus ihn braucht. Aristarchus war dabei, als der Aufstand in Epheser war. Wir lesen Apostelgeschichte 19, Vers 29. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung. Und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten den Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. In Apostelgeschichte 27,2 lesen wir, dass Aristarchus auch mit dabei war, als Paulus das Schiff betritt, das später dann Schiffbruch erlitten hat. Und so gab es keine Widrigkeit, die dem Aristarchus davon abgehalten haben, dem Paulus zu helfen. Als Freund für ihn da zu sein, Seite an Seite gemeinsam diesen Dienst zu tun. Aristarchus ist nicht wie dieser Willig aus der Pilgerreise, der einfach nur abhaut, wenn es schwierig wird. Er war immer an der Seite des Paulus. Vergleich dich mal mit Aristarchus. Was bist du für ein Mensch? Stehst du immer zu deinem Glauben an Christus? Stehst du immer zu deinem Geschwister, dem Herrn? Denkst du, es wäre nicht einfacher für Aristarchus gewesen, als dieser Aufstand in Ephesus war und die ihn gezerrt haben, zu sagen, halt mal, ich bin nicht so ein Christ wie Paulus. Nein, nein, ich habe nichts mit ihm zu tun. Der Apostel Paulus war gar nicht in der Nähe von ihnen. Er war zwar in der gleichen Stadt, doch er wollte sich unter die Volksmenge mischen und die Jünger haben ihn davon abgehalten. Die Möglichkeit war also für Aristarchus da, ohne dass es Paulus sogar im ersten Moment mitbekommen hätte. Doch er schämte sich des Evangeliums nicht. Er schämte sich nicht für Paulus und für sein Werk. Wir sehen diese praktische Auswirkung im Leben von Aristarchus, diese Auswirkung des Evangeliums, von der Paulus in Römer 1, Vers 16 schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir sehen in diesem Mann einen Christen, der sich für das Wohl des anderen aufopfert, der sich hingibt, um andere Menschen zu dienen, der sich nicht schämt, am Werk Gottes etwas zu tun. Johannes Calvin sagt zu diesem Thema, die größte ehrenvolle Aufgabe in der Kirche ist es nicht die Leitung, sondern es ist der Dienst an der Gemeinde. Und das hat Aristarchus verstanden und ausgeführt. Er war dem Apostel Paulus ein Trost in seiner Situation. Und wir müssen uns vorstellen, er hat sehr viel das auch erlebt, was Paulus erlebt hat, den Schiffbruch und alle anderen Dinge, den Hausarrest in Rom. Und trotzdem schreibt Paulus, er war ihm ein Tröster, er hat ihn unterstützt und getröstet. Und beim Trost geht es nicht nur immer daran, tröstende Worte zu finden, sondern auch einfach nur mal da zu sein. Wir sehen das zum Beispiel, oder die Familien sehen das, die Kinder haben. Ja. Wenn man nach Hause kommt, so weiß man, es ist nicht jeden Tag Sonnenschein mit den Kindern, oft, aber nicht immer. Und wenn man dann nach Hause kommt, zum Beispiel als Ehemann, und man sieht den Ehepartner, die Ehefrau erschöpft, von einem stressigen Tag mit den Kindern gekennzeichnet, dann wäre es natürlich sehr leicht, zu dem Ehepartner zu gehen und sagen, ja, du darfst nichts anderes erwarten, das sind Sünder. Klar, dass Sünder sündigen. Doch ich musste lernen, dass das nicht unbedingt das Erste ist, was ich tun soll, wenn ich Christina dann sehe. Eine lange, feste Umarmung hilft dann manchmal mehr als Worte. Herr, Schmerzen zu teilen, müde Herzen zu trösten, das ist dein Dienst, den du für Christus hast. Und als Beispiel haben wir hier Aristarchus. Doch hier hört Paulus nicht auf. Er erwähnt Markus und Jesus Justus, oder Jesus, der auch Justus genannt wird. Wir finden über diesen Jesus Justus nichts mehr in der Bibel, außer nur das, was Paulus uns hier schreibt, und dass auch dieser ihm Trost gegeben hat oder gebracht hat. Doch von Markus, dem Vetter des Barnabas, haben wir schon mal was gelesen, der kommt uns doch bekannt vor. Wir lesen in der Apostelgeschichte 15, Verse 37 bis 40. Ich möchte es uns mal vorlesen, diese Verse, dass wir ein Bild haben von diesem Markus. In Apostelgeschichte 15, 37 bis 40. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder umkehren und all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Palymien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zum Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Wir wissen also von Markus, dass er den Paulus auf der ersten Missionsreise im Stich gelassen hat. Gerade in Pamphylien, von dem hier gesprochen wird, dort hat er ihn verlassen. Und deswegen wollte Paulus ihn auf der zweiten Missionsreise nicht mitnehmen. Und es schien so, dass der Dienst von Markus eigentlich schon beendet war in den Augen des Paulus. Doch an Markus sehen wir, dass die Kraft des Evangeliums getrennte Menschen wieder zusammenführt. Er war nämlich bei Paulus, als er den Kolosserbrief geschrieben hat. Und am Ende von Paulus seinem Leben erwähnt er ihn auch nochmal in 2. Timotheus 4, Vers 11. Dort lesen wir, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Ich denke, dass du auch das ein oder andere Mal auf jemanden beleidigt bist oder warst. Du wurdest verletzt, enttäuscht, vielleicht sogar erniedrigt. Und dann kommen Worte raus oder man denkt sich Worte wie, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Oder dem sage ich nie wieder Hallo, so wie er mich behandelt hat. Doch im Evangelium sehen wir, dass dem verlorenen Sünder vergeben wurde durch Jesus Christus. Und nicht, weil der Sünder es verdient hat, sondern allein die Gnade Gottes kommt hier zum Vorschein in der Rettung eines Sünders. Und wenn dir diese Wahrheit immer vor Augen ist, dann kannst du eigentlich nicht anders, wie dem anderen zu vergeben. Das Evangelium drängt dich eigentlich schon dazu, mit dem anderen Menschen die Versöhnung zu suchen, den Frieden zu suchen. Das Evangelium führt Menschen zur Versöhnung. Und das wird sichtbar, gerade auch in dem Beispiel von Paulus und Markus. Sie wurden versöhnt, sie kamen wieder zusammen und haben weiter im Dienst das Werk getan. Und bei all den Personen, die wir bis jetzt betrachtet haben, da können wir sagen, wer solche Freunde hat, dem ist doch egal, welche Feinde er hat. Der Apostel Paulus erwähnt aber noch drei weitere Namen, die wir uns anschauen möchten. Und ich beginne hier mit Demas. Demas wird dreimal im Neuen Testament erwähnt. Einmal in unserer Predigtstelle im Kolosserbrief, einmal im Philemonbrief, Vers 24 und das letzte Mal im 2. Timotheusbrief 4, Vers 10. Und wenn wir diesen zweiten Brief nicht hätten, dann könnten wir über Demas sagen, dass er auch ein Diener des Herrn war, ein Mitarbeiter des Paulus. Doch was Paulus zu dem Zeitpunkt, an dem er den Kolosserbrief schreibt, noch nicht wusste, ist, dass Demas ihn verlassen wird und die Welt lieb gewinnt. Das erwähnt er nämlich in diesem 2. Timotheusbrief, seinem letzten Brief. Dort lesen wir in Kapitel 4, Vers 10, Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessaloniki gezogen. Es ist der letzte Brief von Paulus, den wir haben, und so wissen wir nichts mehr über Demas. Wir wissen nicht, ob er Buße dafür getan hat, dass er die Welt lieb gewonnen hat. Und ich denke, in diesem Abschnitt geht es auch nicht darum, zu spekulieren, was mit ihm passiert ist. Denn Paulus wusste ja noch nicht damals, als er den Brief geschrieben hat, dass Demas ihn verlässt. Was also mit ihm passiert ist, bleibt uns offen. Ja, wir wissen, die Bibel spricht natürlich einmal darüber, dass wir Christen niemals verloren gehen können und zur Buße geleitet werden. Wir wissen aber auch, dass die zum Vorschein kommen, die mal unter uns waren, aber nicht von uns waren. Und ich denke deswegen, fangen wir nicht an hier zu spekulieren, sondern lasst uns auf die Männer schauen, die uns als Vorbild sind. Die uns ermutigen, im Glaubensleben voranzugehen, zu wachsen. Ja, die uns den Mut geben, uns gegenseitig zu trösten und Kraft zu schenken. Und der nächste, den Paulus erwähnt, ist Lukas. Lukas ist der Schreiber des Evangeliums und auch der Apostelgeschichte. Paulus, sein geliebter Arzt. Er war ein Begleiter des Paulus auf seiner Missionsreise. Und ja, Lukas war Paulus sein eigener Leibarzt, kann man sagen, der sich um die Gesundheit des Paulus gekümmert hat. Er war auch bei Paulus da, als er auf seine Hinrichtung gewartet hat. Wir lesen das in 2. Timotheus 4, Vers 11. Doch Lukas ist uns kein Beispiel, dass wir als Christen alle Ärzte werden müssen, sondern wir sehen in Lukas eine fürsorgliche Haltung, eine Sorge um das leibliche Wohl des Paulus. Als Christen können wir den anderen nicht gesund machen, wenn wir keine Ärzte sind, aber wir können dafür Sorge tragen, dass es dem anderen in seiner Krankheit besser geht. Wir können ihm beistehen, wir können ihm seine Krankheit angenehmer machen. Und wenn wir wissen, dass jemand krank ist, stellen wir dann die Frage, wie können wir dir helfen? Was kann ich für dich tun, dass es dir besser geht? Brauchst du Hilfe? Sorgen wir uns um die Kranken in unserer Gemeinde. Bringen wir sie im Gebet vor Gott. Darin ist Lukas uns ein Beispiel. Das Evangelium lässt uns nicht einfach nur teilnahmslos gegenüber den Schwachen und Kranken sein, sondern es wirkt auch eine Fürsorge in uns, damit wir uns um die Kranken und Schwachen sorgen. Und jede Gemeinde braucht einen Menschen wie Epaphras. Der Apostel Paulus erwähnt ihm am Anfang von Brief und sagt, dass er den Paulus informiert hat über den Stand der Gemeinde. Epaphras war wahrscheinlich der Gemeindegründer der Kolosser und hat den Angriff dieser Irrlehre miterlebt. Ja, vor Sorge um die Gemeinde machte er sich oder hat er sich aufgemacht, ist zu Paulus gezogen und hat ihm um Hilfe gebeten. Und dieser ist gerade in Hausarrest in Rom und deswegen entstand dieser Kolosserbrief, weil Epaphras ihm berichtet hat, wie es um die Gemeinde steht. Doch das Erstaunliche an Epaphras ist, dass er nicht einfach nur zu Paulus reist und der Gemeinde und ihm berichtet, wie es der Gemeinde geht, und das war's. Er wartet nicht auch einfach nur auf die Hilfe von Paulus, sondern der Apostel Paulus sagt uns, dass er alle Zeit für die Gemeinde im Gebet kämpft. Man kann also sagen, Epaphras ist ein Krieger im Gebet. Er wusste, dass das Gebet eine wichtige Rolle ist, dass das Gebet kein Spiel ist für uns Christen, dass Gott unsere Gebete hört und dass es nicht vergeblich ist zu beten. Er war bei Paulus und hat nicht nur darauf gewartet, bis Paulus ihm einen Brief gibt und ihn überbringen kann. Er hat nicht nur darauf gewartet, dass Paulus ihn einfach nur zurüstet und ihn wieder zurückschickt, sondern er dachte immer an die Gemeinde und brachte sie im Gebet vor Gott. Wir haben gesehen im Kolosserbrief, dass die Irrlehre, die dort eingedrungen ist, Christus nicht abgelehnt hat. Sie haben das Werk Christi nicht einfach nur zunichte gemacht, sondern sie haben gesagt, ja, Christus ist gut, das Werk ist gut, aber du brauchst noch menschliche Philosophie. Du musst dein Mensch, dein Körper, dein Fleisch erniedrigen, du musst es züchtigen, du musst auf etwas verzichten, es kasteien, also es im Fleisch wehtun. Du musst Gesetze halten, irgendwelche Neumondfeste und Sabbate. Und das alles zusätzlich zu dem Werk des Christus. Und dafür, oder deswegen bringt Epaphras jeden Tag, wenn er bei Paulus ist, das Gebet vor Gott. Und ich denke, wir als Christen haben eigentlich keine bessere Grundlage als Jesus Christus für unser Gebet. Er gab uns sein Wort, dass wir zu ihm kommen können. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir wissen aus seinem Wort, dass alles, was uns passiert, zum Besten dient. Wir wissen aus dem Psalmen, auch das ist sein Wort, dass er unser Hirte ist. Dass seine Gnade und seine Barmherzigkeit uns folgen werden, ein Leben lang. Wir wissen aus demselben Psalm, dass er uns durchs Tal der Todesschatten führt. Sein Wort ist unsere Grundlage für unser Gebet. Wir dürfen im Namen Jesu Christi beten und können uns sicher sein, dass Gott unsere Gebete erhört. Und genau das wusste Epaphras und hat es angewendet in seinem Leben. Er war ein Krieger des Gebets. Auch du darfst das Gebet als Waffe für den geistlichen Kampf nehmen und es benutzen. Das Evangelium, von dem Paulus berichtet, wirkt in den Herzen der Gläubigen. Es verändert, es formt. Es führt einen Christen dazu, Christus ähnlicher zu werden. Und das haben wir gesehen in diesen Menschen, die Paulus hier erwähnt hat. In den allerletzten Versen dieses Briefes gibt uns Paulus noch ein paar allgemeine Informationen. Er spricht darüber, dass dieser Brief auch in der Gemeinde der Laodicea vorgelesen werden sollte. Und dass der Brief, den er an die Gemeinde geschrieben hat von Laodicea, auch in Kolossei vorgelesen werden sollte. Dieser Brief ist verloren gegangen, wir wissen nichts über den Brief. Paulus erwähnt noch einen Archippus, von dem lesen wir noch ein weiteres Mal im Philemonbrief. Und einige Ausleger nehmen an, dass er auch ein Leiter der Gemeinde in Kolossei war. Wir finden keinen genauen Hinweis darauf, nur das, was wir im Kolosserbrief haben, dass er den Dienst weiter verrichten soll. Paulus schließt diesen Brief mit einem persönlichen Gruß. Wir sind am Ende angelangt des Kolosserbriefs. 2016, im November, haben wir angefangen. Anderthalb Jahre später, 4 Kapitel weiter im Kolosserbrief, sind wir fertig. Und ich hoffe, du hast ein besseres Verständnis von diesem Brief. Der Kolosserbrief ist eine Art Schatztruhe, die du aufschlagen kannst und kannst diese kostbaren Medaillen, diese Perlen herausnehmen und diese wundervollen Lehren, die darin enthalten sind, anschauen und dich daran erfreuen. Doch das Wertvollste, das Größte, das Paulus uns hier gibt, ist, dass das Werk Christi vollkommen ist. Es genügt, es reicht aus. Es gibt keinen Plus in der Rettung. Nicht Christus plus Werke, nicht Christus plus übernatürliche Erfahrung, nicht Christus plus, plus, plus. Allein Christus ist deine Errettung. Und diese Wahrheit scheint so hell und so wundervoll im Kolosserbrief. Er ist der Unsichtbare, den Gott uns gegeben hat, über zu dem alles hin geschaffen worden ist. Alle Dinge sind zu ihm und für ihn hin gemacht worden. Doch diese Lehre von der Vollkommenheit Christi wird auch zur Anwendung gebracht von Paulus. Diese Wahrheit führt zur Anwendung, zum praktischen Auswirken in unserem Leben. Dieses Evangelium ist sichtbar in deinem Leben. Es wirkt sich in deinem Gebet aus. In deiner Rede, in deinem Wandel, in deinem Verhalten ist das Evangelium sichtbar. Und wir können den Herrn preisen. Preisen dafür, dass das Werk, das er in uns angefangen hat, auch zu Ende führen wird. Und dass sein Werk und sein Wort, das er uns gegeben hat, nicht leer zu ihm zurückkommt. Der gerechte und dreimal heilige Gott, er lässt seinen Zorn nicht zurück vor dem Gericht, vor den Kindern des Zorns. Am Tag des Gerichts wird er die Menschen richten. Und dieser Gott fordert dich auf, Buße zu tun und an sein Erlösungswerk zu glauben. Gott spricht jedem, der an ihn glaubt, die Gerechtigkeit Christi zu. Und der Sünder, der glaubt, dessen Sünde wurde am Kreuz von Christus bezahlt. Das ist das Erlösungswerk, das sich in unserem Leben auswirkt. Ich möchte, dass wir über diese Person nachdenken, uns als Beispiel nehmen. Und ich möchte dann mit dem Kolosserbrief auch schließen, bevor wir dann ins Gebet kommen, mit dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 14, denke ich, machen einen schönen Abschluss für die Predigt. Kolosser 1, Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Er, und hier ist die Rede von Gott, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen.